HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Das endlose Elend. Eskalation in Syrien.
Schon 8 Jahre dauert der Bürgerkrieg in Syrien und trotz einiger Bemühungen ist ein Frieden immer noch nicht in Sicht. Die syrische Armee des Präsidenten Bashar al-Assad hat im Laufe der Jahre und unter Einsatz von Fassbomben und Giftgas die Rebellen weitestgehend zurückdrängen können. Und das einzig umkämpfte Gebiet von nennenswerter Größe ist die Region um die Stadt Idlib im Nordwesten Syriens. Je länger der Krieg dauerte, desto mehr auswärtige Mächte haben sich in die Kämpfe eingeschaltet. Mächte, die, wen wundert's, auch eigene Interessen dabei verfolgen. Russland und der Iran unterstützen Assad, die Türkei wiederum versteht sich als Schutzmacht der Rebellen. Die Präsidenten dieser drei Länder, Wladimir Putin, Hasan Rouhani und Recep Tayyip Erdogan, haben nun gestern in der türkischen Hauptstadt Ankara über Syrien beraten, beobachtet von unserem Korrespondenten Christian Buttgereit. Haben diese drei denn bei ihrem Gespräch etwas erreicht, was alle anderen Gespräche der vergangenen 8 Jahre nicht erreicht haben?
Ja, das kann man durchaus so sagen. Die drei haben ja über Idlib gesprochen hauptsächlich und da haben sie eben auch über die gesamtsyrische Situation sprechen können. Es ging um die Bildung einer Verfassungskommission für die Zeit nach dem Bürgerkrieg, wenn Idlib quasi befriedet ist. Und da hieß es nun, die Liste für diese Mitglieder der Verfassungskommission würde feststehen. Erdogan sagte, es könne bald losgehen, aber es sei noch nicht klug, ein Datum zu nennen. Das heißt, letztendlich erstmal versucht man Idlib irgendwie zu befrieden. Und wer in der Verfassungskommission drin sitzt, das scheint jetzt festzustehen, auch wenn die Namen noch nicht bekannt sind. Das sind Vertreter von Regierung, Opposition und Nichtregierungsorganisationen. Die Kurden, die ja in Syrien eine große Rolle spielen und etwa ein Drittel des Landes kontrollieren, die wurden auf Druck der Türkei nicht eingeladen.
Aber auch wenn die Kurden nicht dabei sind, sind es ja immer noch sehr verschiedene politische Lager, die dann in diesem Verfassungskomitee vertreten sein werden. Lager, die miteinander verfeindet sind und die einander bislang erbittert bekämpfen. Können denn die drei Präsidenten dafür gerade stehen, dass die Mitglieder dieses geplanten Verfassungskomitees trotzdem konstruktiv zusammenarbeiten und dass die verschiedenen Kriegsparteien zuvor auch noch ihren Beitrag zur Deeskalation leisten?
Also die drei haben sich jetzt quasi verstanden als Garantiemächte, als Paten quasi dieses Verfassungsprozesses. Sie werden auf ihre jeweils ihnen nahestehenden Gruppen, also die Türkei beispielsweise auf die Rebellen, die russische Regierung und Iran auf das syrische Regime so weit Einfluss nehmen, dass dieser Verfassungsprozess fortschreiten kann. Und da man ja, ich sag mal, einen Teil der Opposition von vornherein nicht eingeladen hat, wird das natürlich etwas einfacher. Russlands Präsident Putin sagte gestern Abend eben auch, er nehme an, dass allein durch diesen Verfassungsprozess auch etwas Entspannung in der gesamten Situation in Syrien eintreten könnte.
Diese drei Präsidenten verfolgen ja auch alle ihre eigenen Interessen. Was haben sie denn bei ihrem Treffen in Ankara jeweils für sich selbst herausholen können?
Da schien am Ende wenig letztendlich zu sein, mit dem die Präsidenten nach Hause gehen. Fangen wir mit dem an, der nicht nach Hause gehen muss, nämlich Erdogan. Er konnte nicht durchsetzen, dass es jetzt auf jeden Fall eine Sicherheitszone im Norden Syriens gibt. Er sprach auch noch von einer Art Flüchtlingsstadt, die man bauen könnte. Aber seine große Sorge ist eben, dass viele Flüchtlinge dann, wenn Idlib fällt, Richtung Türkei strömen. Er wollte ja gerne diese Sicherheitszone entlang der türkischen Grenze einrichten, östlich des Euphrat bis zur irakischen Grenze. Da war gestern jedenfalls kein Durchbruch zu erreichen. Iran hat letztendlich die Hauptsorge, dass Assad im Amt bleibt und der Weg zu Hisbollah im Libanon für Iran weiterhin gesichert ist. Und der russische Präsident Putin hat gesagt, also er würde, wenn nötig, die syrische Regierung weiterhin im Kampf gegen Terroristen unterstützen. Das klingt jetzt nicht unbedingt nach vollem Erfolg für alle und auch nicht nach einem Friedensfahrplan.
Informationen und Einschätzungen unseres Türkei-Korrespondenten Christian Buttgereit nach dem Treffen der Präsidenten Russlands, des Irans und der Türkei in Ankara.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Das endlose Elend. Eskalation in Syrien.
Allerdings herrscht seit Ende August im Nordwesten Syriens eine brüchige Waffenruhe. Aber die wird den Menschen in der umkämpften Provinz Idlib wohl nur eine kurze Atempause verschaffen, denn das Ziel der syrischen Armee und ihrer Verbündeten ist klar. Sie wollen auch das letzte große Gebiet, das von Aufständischen beherrscht wird, unter ihre Kontrolle bringen.
Kampfjets am Himmel. Eine gewaltige Explosion. Rauchwolken steigen über den Häusern auf. Videoaufnahmen aus den vergangenen Wochen zeigen, wie Menschen durch die Straßen laufen, nach Schutz suchen. Alltag in Idlib, in dem letzten großen Gebiet in Syrien, das sich in der Hand von Aufständischen befindet. Etwa 3 Millionen Menschen leben hier. Jeder zweite ist aus einem anderen Teil des Landes hergekommen, auf der Flucht vor den Kämpfen zwischen Aufständischen und den Einheiten der syrischen Armee. Die hat weite Teile des Landes wieder unter ihrer Kontrolle und ist in den vergangenen Monaten mit Hilfe von russischen Kampfjets bis in die Provinz Idlib vorgerückt. Nachdem das Regime und seine verbündeten Milizen Khan Sheikhoun eingenommen haben, sind wir in Richtung der syrisch-türkischen Grenze geflohen, in die Lager, erzählt Abdelhamid Al-Yusuf. Der 31-Jährige stammt aus dem Süden der Provinz Idlib. Das Leben hier im Lager ist sehr hart und schwer. Wir leiden enorm. Ich lebe in einem Zelt. Wir haben nichts. Es ist sehr schwer, das eigene Haus zu verlassen und in einem Zelt zu leben, das weder im Sommer noch im Winter Schutz bietet. In Idlib dominiert die Dschihadistenmiliz Hayat Tahrir al-Sham. Die Extremisten herrschen mit harter Hand. Im April startete die Regierung von Präsident Assad eine Offensive, um die Provinz zurückzuerobern. Syrische und russische Jets fliegen regelmäßig Luftangriffe. Bodentruppen durchkämmen das Gebiet und rücken immer weiter nach Nordwesten vor. Seit Beginn der Offensive sind nach Angaben der Vereinten Nationen mehr als 1.100 Zivilisten getötet worden. Mehrere hunderttausend Menschen haben versucht, vor der Gewalt zu fliehen. Sie sind nach Norden gezogen, zur türkischen Grenze, und hoffen, dass die Regierung in Ankara einen Übergang für sie öffnen wird. Doch genau das will der türkische Präsident Erdogan vermeiden. Vor 2 Wochen hatte die Führung in Damaskus eine einseitige Waffenruhe für Idlib erklärt. Die Angriffe hörten zunächst auf, wurden aber wieder aufgenommen. Die Menschen in Idlib harren weiter zwischen den Fronten aus, unter erbärmlichen Bedingungen. Das erklärte Ziel von Präsident Assad und seinen Verbündeten ist es, ganz Syrien unter ihre Kontrolle zu bringen und die Aufständischen zu besiegen. Von einer dauerhaften Waffenruhe scheint Idlib weit entfernt zu sein.
Das endlose Elend, Eskalation in Syrien, so heißt das Thema heute Morgen hier in HR Info. Und unsere Korrespondentin Anne Almeling hat uns gerade die Lage in der umkämpften syrischen Provinz Idlib geschildert. Was wir heute den Bürgerkrieg in Syrien nennen, das hat vor 8 Jahren, 2011, mit einem Aufstand begonnen, mit einem Aufstand gegen den autokratischen Präsidenten Bashar al-Assad. Und ausgerechnet er, der zwischenzeitlich schon mit dem Rücken zur Wand stand, hat mittlerweile mehr als 90% des syrischen Staatsgebietes wieder unter seine Kontrolle gebracht. Eine Region aber befindet sich weiter in der Hand der Rebellen, die Region um die Stadt Idlib im Nordwesten Syriens. Und dort wird heftiger denn je gekämpft. Immer mehr Menschen versuchen deshalb, sich von dort aus in Sicherheit zu bringen und sind auf der Flucht. Sei es innerhalb Syriens, sei es in Richtung Türkei. Ihre Lage wird von Hilfsorganisationen als dramatisch beschrieben. Das Kriegsgeschehen in Syrien wird aber auch von außen beeinflusst. So kämpft Russland auf der Seite von Assad, die Türkei gilt als Schutzmacht der Rebellen und die USA unterstützen die kurdischen Milizen. Und nicht zuletzt mischen auch noch islamistische Gruppen in Syrien mit. Unermessliches Leid und unübersichtliche Fronten, beides prägt das Kriegsgeschehen in Syrien. Und darüber habe ich vor der Sendung mit Dr. André Bank gesprochen. Er ist kommissarischer Direktor des GIGA-Instituts für Nahoststudien in Hamburg. Und ich habe ihn gefragt, wie denn zurzeit die militärische Lage aussieht.
Die Lage sieht, wenn man genau hingucken will, schon sehr, sehr unübersichtlich aus. Aber wenn man ein bisschen einen größeren Blick weitet, dann zeigen sich schon bestimmte Muster. Wie Sie gesagt haben, ist diese Region Idlib im Nordwesten die letzte verbliebene Rebellenhochburg, innerhalb derer die HTS, die Hayat Tahrir al-Sham, eine Dschihadistenmiliz, die früher sozusagen der syrische Ableger der Al-Qaida war, dominant ist. Die kämpft in diesem Gebiet, aber auch gegen andere syrische Rebellenformationen, die von der Türkei unterstützt werden und die eng mit der Freien Syrischen Armee zu tun haben. Aber der Hauptkampf ist nicht mehr nur zwischen diesen Gruppen, sondern eben jetzt von außen sozusagen. Aus der Luft greift die syrische Luftwaffe vom Regime von Bashar al-Assad an mit massiver Unterstützung der russischen Luftwaffe. Die Türkei spielt auch eine Rolle. Die Türkei kontrolliert mit 12 militärischen Beobachtungsposten um diese Region Idlib herum. Und die Gefahr besteht, dass diese türkischen Militärstützpunkte auch in das Kreuzfeuer kommen, sodass sich dann dieser Krieg eben wiederum noch mehr internationalisieren würde.
Nun ist nicht nur von Kämpfen, sondern auch immer wieder von Waffenruhen die Rede und von Sicherheitszonen. Hilft das den Menschen in Syrien in irgendeiner Weise?
Also in dieser Provinz Idlib leben ja Schätzungen zufolge 3 Millionen Menschen. 1,5 Millionen sind Binnenvertriebene, die in den letzten Jahren aus anderen Kriegsgebieten Syriens dorthin gekommen sind, als eben letzter verbliebener Ort der Opposition, wo sie auch teilweise eben vertrieben wurden aus anderen Landesteilen und Geleit bekommen haben, dorthin zu gehen. Die sind jetzt auf der Flucht. Die UN geht Schätzungen zufolge davon aus, dass aktuell in der Region Idlib 500.000 Menschen auf der Flucht sind und ständig sozusagen hin und her vertrieben sind, je nachdem, wo dort die Bombardements und die Kämpfe gerade stattfinden. Also dadurch, dass die Zivilbevölkerung keine Möglichkeit hat, irgendwo in ein wirklich sicheres Gebiet zu fliehen. Ja, militärisch ist es ja abgesperrt von türkischen Posten, aber eben auch vom syrischen Regime, sind die im Grunde gefangen und irren in diesem Gebiet Idlib umher. Und das ist wirklich die Tragödie bei einer gleichzeitig immer schlechter werdenden humanitären Versorgung vor Ort.
Als Außenstehender hat man ja oft den Eindruck, es wird nicht eher Frieden geben, bis Präsident Assad wieder das ganze Land unter seiner Kontrolle hat. Ist das tatsächlich so?
Einen Frieden wird es in Syrien nicht geben. Das ist eine Grabesstimmung. Die Diktatur in den Landesteilen, die Assad gerade auch seit 2018 wiedererobert hat, da gibt es keinen Wiederaufbau. Da gibt es weiterum massive politische Verfolgung. Die Gefängnisse sind voll, die Folterkeller operieren leider. Also es ist dann weiter bestehender Diktatur. Und die Perspektiven, die die Menschen 2011 beim arabischen Frühling in Syrien auf die Straße getrieben haben, die sind natürlich in der Zukunft leider überhaupt nicht gegeben.
Zumal man ja auch schlicht fragen muss, wenn so viele Menschen gestorben sind und auch noch sterben werden und viele Menschen ihr Heil in der Flucht suchen müssen, wie es danach überhaupt weitergehen kann und soll mit einem zerbombten Land mit Millionen Flüchtlingen.
In der Tat, also die Perspektive in Syrien für den Wiederaufbau ist sehr, sehr schwierig. Es gibt ja von der Regierung zwar das Interesse, dass man das Land wiedererobert, aber im Grunde ist Assad ja ein Herrscher von Moskaus und Teherans Gnaden. Er ist militärisch von denen abhängig, er ist finanziell von diesen Staaten abhängig. Und die Frage ist, wenn man jetzt nicht mehr einen Feind hat, wie die Rebellen oder wie HTS oder den türkischen Einfluss zurückgedrängt hat, was passiert dann eigentlich mit diesen ganzen Kämpfern, die aus Iran, aus Irak, von der Hezbollah, aus Afghanistan in dem Land sind? Wenden diese Akteure dann nicht die Waffen gegeneinander? Also so eine Art Warlord-Szenario in Syrien ist nicht ausgeschlossen. Und es ist klar, dass die internationale Gemeinschaft, jetzt hier verstanden, vor allem als die Europäer, aber auch die USA, wenig Interesse zeigen für größeren Wiederaufbau, für das Land zu liefern, wenn diese Diktatur so weiter besteht. Man muss auch sich wirklich überlegen, wie weit geht man, um hier einen moderaten Wiederaufbau in Syrien zu machen? Oder sagt man, nee, wir unterstützen den schlimmsten Menschenrechtsverbrecher des 21. Jahrhunderts nicht? Aber das ist natürlich auch sehr prekär für die Situation der verbliebenen Zivilbevölkerung in dem Land. Das ist ein großes Dilemma, aber das ist eine große Frage, vor der die europäische und auch die deutsche Politik in den nächsten Monaten und Jahren stehen wird.
Sagt Dr. André Bank, kommissarischer Direktor des GIGA-Instituts für Nahoststudien in Hamburg. Gesprochen haben wir über das Thema heute Morgen hier in HR Info, das endlose Elend, Eskalation in Syrien. Je weiter das Kriegsgeschehen in Syrien eskaliert, desto länger dauert das Elend für die Menschen dort. Und um diesem Elend zu entgehen, flüchten viele von ihnen aus Syrien. So auch jetzt vor den Kämpfen um die letzte Rebellenhochburg Idlib im Nordwesten des Landes. Viele syrische Flüchtlinge landen seit Jahren in der Türkei. Dort aber sind sie längst nicht mehr willkommen. Und der türkische Präsident Erdogan hat auch schon laut darüber nachgedacht, syrische Flüchtlinge wieder über die Grenze nach Griechenland und damit in die EU zu schicken. Wenn er das täte, dann wäre der sogenannte Türkei-Deal, das Flüchtlingsabkommen zwischen der Türkei und der EU, endgültig gescheitert. Und eben das zeichnet sich schon deutlich ab, berichtet aus der Türkei unser Korrespondent Christian Burkereit.
Wie instabil der Flüchtlingspakt ist, kann Hakem Atarraja jeden Tag beobachten. Er betreibt ein Hotel im türkischen Ayvacık, direkt gegenüber der griechischen Insel Lesbos. Von der Küste bei Ayvacık bis in die EU sind es nur 10 Kilometer. Hake Mataradze sagt, so viele Flüchtlinge und ihre Schleuser wie in den letzten Wochen habe er seit 3 Jahren nicht mehr gesehen.
Ich habe beobachtet, wie 28 Boote auf einmal in See gestochen sind. Alle von derselben Organisation, wie ein Zug sah das aus. Dann kommt die Küstenwache und stoppt eines der Boote. Sie versuchen, die Flüchtlinge in ihr Schiff aufzunehmen. Das kann schon mal eine Stunde dauern. In der Zeit sind die übrigen Boote schon auf der anderen Seite.
Mehr als 8000 Flüchtlinge haben es so im August auf die griechischen Inseln geschafft. Ein Jahr zuvor waren es nur gut 3000. Nach den Regeln des Flüchtlingsabkommens könnten sie wieder in die Türkei abgeschoben werden. Für jeden dorthin Abgeschobenen würde Europa der Türkei einen legal eingereisten Syrer abnehmen. Hier liegt eine Schwachstelle des Abkommens. Während Europa mehr als 20.000 Syrer direkt aus der Türkei aufnahm, mussten nach Angaben der EU-Kommission bis März 2019 nur gut 2.400 Syrer zurück in die Türkei. Das lag unter anderem an griechischen Gerichten, die in vielen Fällen eine Abschiebung in die Türkei ablehnten, da die Sicherheit der Flüchtlinge dort nicht immer gewährleistet sei. Und das bereits vor den Berichten über Deportationen syrischer Flüchtlinge aus der Türkei in die umkämpfte Region Idlib. Gerade von dort droht nun eine erneute Flüchtlingswelle und erhöht den Druck auf die Türkei und die EU. Wolle Europa nicht vor einer neuen Flüchtlingskrise stehen, brauche die Türkei mehr internationale Hilfe, betont der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan und droht, die Grenzen für Flüchtlinge Richtung Europa zu öffnen.
Wenn wir unterstützt werden, dann gut. Aber wenn nicht, sehen wir uns gezwungen, die Türen zu öffnen. Entweder ihr unterstützt uns oder wenn nicht, dann Entschuldigung. Bis zu einem bestimmten Grad haben wir ausgehalten und halten noch immer aus. Aber sollen denn allein wir diese Last tragen müssen?
Hotelier Hake Mataradze aus dem türkischen Ayvacık beobachtet derzeit nicht nur eine hohe Präsenz von Schleusern, sondern auch eine sehr wachsame Küstenwache. Dass bereits jetzt systematisch mehr Flüchtlinge nach Griechenland gelassen werden, glaubt er deshalb nicht. Dafür seien die Zahlen noch zu gering.
Ich denke, wenn es wirklich losgeht und das Wetter klar ist, werden es am ersten Tag etwa 5.000 sein. Am dritten Tag dann schon 15.000. Die Schleuser sind gut vorbereitet und sie haben hohe Kapazitäten. Das System läuft wie ein Uhrwerk.
Um diese Uhr nicht wieder ticken zu lassen, macht Erdogan ein Angebot. Dabei geht es ihm nicht allein um Geld, sondern er fordert Unterstützung für das türkische Vorhaben, eine sogenannte Sicherheitszone im Norden Syriens entlang der türkischen Grenze einzurichten. Dort sollen nach türkischen Vorstellungen sowohl Flüchtlinge aus Idlib angesiedelt werden, als auch Syrer, die in die Türkei geflüchtet sind. Eine neue Flüchtlingswelle Richtung Europa ließe sich so vermeiden. Erdogans Kalkül, die Europäer werden sich diesem Argument nicht verschließen, sollte die Türkei auch nur vorübergehend die Grenzen Richtung Europa öffnen. Zumindest ein Nebeneffekt aus Erdogans Sicht. Im Norden Syriens hätten dann nicht mehr die Kurden das Sagen, sondern die türkische Armee.
Soweit unser Korrespondent Christian Buttgereit über türkische Interessen im Syrien-Konflikt und wie sehr sie sich auf das Flüchtlingsabkommen zwischen der Türkei und der EU auswirken könnten.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Das endlose Elend. Eskalation in Syrien.
Seit Monaten ist diese Region Idlib im Norden Syriens unter Beschuss. Die syrische Armee wird dabei vom russischen Militär aus der Luft unterstützt. Die Türkei wiederum hilft Milizen in Idlib. Das Gipfeltreffen der in diesem Bürgerkrieg engagierten Staaten, Russland, Türkei und auch der Iran, ist ohne greifbares Ergebnis gestern zu Ende gegangen. Für die Menschen im syrischen Norden heißt das weiterhin Flucht in die Türkei oder weiter. Und so steigt auch wieder die Zahl der Ankommenden auf den griechischen Inseln, wo die Aufnahmezentren schon lange überfüllt sind. Michael Lehmann hat sich die Situation auf den griechischen Inseln, besonders auf Samos, angeschaut in den letzten Tagen. In welchen Verhältnissen leben die Menschen in den Aufnahmezentren?
Ich habe eine Zahl zum Vergleich. Ich war zuletzt auf Samos im Januar. Da war das Lager, das wilde Camp um das Registrierungszentrum gebaut, mitten in Büschen am Fels, auch schon stark überfüllt mit etwa 4.000 Menschen. Und jetzt sind da über 5.000 Menschen, die dort leben müssen. Und ich war richtig erschrocken, als ich schon am Abend vorbeifuhr, hat man gesehen, dass an einer Seite, wo bisher eben nur Büsche und Wildwuchs waren, auch neue Hütten entstanden sind. Da bin ich am nächsten Tag gleich rein. Dort ist es Journalisten halbwegs erlaubt zu recherchieren, nicht so im Registrierungszentrum. Und die Menschen, die dort leben müssen, die tun das unter erbärmlichen Umständen. Sie kaufen oft Baumaterialien selbst, suchen sich die Sachen selbst zusammen und versuchen dann mit Plastikplanen gegen den Regen einen Schutz zu bauen. Es gibt eine miserable Toilette dort für was weiß ich wie viele Menschen. Es gibt ein Kaltwasserbecken und das Abwasser wird geleitet notdürftig mit so ein paar zusammengesuchten Rohren in Büsche. Also das sind die Umstände, in denen auch im Übrigen Schwangere und kleine Kinder hausen müssen.
Auf der Insel Samos leben ja nicht mehr als gut 30.000 Menschen insgesamt und da sind 5.000 Migranten eine ganze Menge zusätzlicher Bevölkerung. Wie präsent sind die auf der Insel und wie reagiert die Bevölkerung?
Es betrifft vor allem den Hauptort Samos, Stadt Wathi genannt. Da sind sehr viele auch Afrikaner unterwegs, schon immer in den letzten Monaten. Die sind natürlich abends dort auf Spielplätzen auch. Die wollen auch halbwegs ihren Spaß haben, sich treffen, sich unterhalten. Und das bedeutet, dass die einheimische Bevölkerung sich dort zum Teil nicht mehr ganz so wohl fühlt wie früher. Sie sagen zum Teil, was sollen die armen Menschen machen, die zu uns flüchten und versuchen, höflich zu sein, offen zu sein? Manche machen natürlich auch Geschäfte als Händler mit diesen Menschen, die ein kleines Taschengeld ja auch bekommen, wenn sie im Registrierungszentrum angekommen sind und offizielle Papiere haben. Aber insgesamt ist das schon ein unglaublicher Druck, den dieser Ort aushalten muss, mit 6.500 Einwohnern für 5.000 Fremde zuständig zu sein, die dann eben auch oft frustriert sind, unter diesen Umständen leben zu müssen. Also das ist schon ein Pulverfass auch in gewisser Weise. Ich habe mit dem Bürgermeister, dem Neugewählten, gesprochen. Der hat Angst, dass das auch mal nicht lange so friedlich bleiben könnte.
Eines der größten Probleme sind ja offenbar die Asylanträge, die geprüft werden müssen. Es gibt dafür zu wenig Personal. Es dauert sehr lange alles. Die EU hat schon lange Hilfe versprochen. Ist die denn wirksam?
Leider nicht. Es gibt seit Beginn dieser großen Flüchtlingskrise, sagen wir mal vor 3-4 Jahren, als noch wesentlich mehr Menschen innerhalb weniger Monaten auch in Samos waren und auf den griechischen Inseln, das Versprechen der EU, wir werden mit zusätzlichem Personal helfen. Mir ist es ehrlich gesagt in all den Jahren, die ich jetzt da auch unterwegs bin, nicht ganz klar, warum es nie den großen Ruck getan hat, dass eben da genügend Asylbeamte, andere Experten vor Ort sind und das Ganze beschleunigen. Ein Grund, der dagegen spricht, ist natürlich, da muss man auch vorsichtig sein, dass jeder Mensch das Recht auf genaue Prüfung hat. Das heißt, ein sogenanntes Interview, wo all die Angaben von ihm geprüft werden, im Übrigen auch in Teilen dann Terrorverdacht überprüft werden muss, wenn es da irgendwelche Hinweise gibt, was zum Glück sehr selten positiv dann ausgeht. Also es gibt sehr wenig Terrorhelfer, die da bisher aufgefallen wären. Dann braucht das natürlich ein paar Stunden pro Mensch und man kann sich vorstellen, die Zahl 5.000, die da gerade wartet auf ihr Asylverfahren, ist eine enorme Zahl und das dauert schlichtweg.
Aber um nochmal auf das EU-Türkei-Flüchtlingsabkommen zurückzukommen, das bedeutet, da geht es ja darum, dass Menschen, die übers Wasser auf die griechischen Inseln kommen, zurückgebracht werden können in die Türkei. Und dafür soll die EU dann Menschen aufnehmen, die schon in der Türkei Asyl beantragt haben. Aber offenbar darf trotzdem jeder und jede Asyl beantragen, die den Wasserweg genommen hat, organisiert von Schleppern. Warum ist das so?
Wenn die Menschen ankommen, ist es zunächst nicht entscheidend, ob die jetzt mit Schleppern, mit dem eigenen Boot kommen, sondern wenn er EU-Boden betritt und sagt, ich habe das Recht, Asyl zu beantragen, dann hat er dieses Recht. Das ist so. Dann wird überprüft. Wenn er, was manchmal relativ schnell klar sein kann, kein Asylrecht bekommt in Europa, dann in der Tat wäre es eine Möglichkeit, ihn schnell in sein Heimatland oder aber in die Türkei zurückzubringen. Und das stockt. Da hat auch die griechische Regierung ganz aktuell versprochen, dass sie da schneller sein will. Es gibt Transfers aufs griechische Festland. Jede Woche hunderte Flüchtlinge, die da weitergeleitet werden, um dann in besseren Unterkünften, die auch nicht wirklich gut sind, schlafen zu können und leben zu können. Aber eben die Rückführung in die Türkei, das sind nur ganz geringe Beträge. Das könnte etwas Entlastung bringen, aber am großen Problem wird es nichts ändern, denn in der Türkei warten fast 4 Millionen Menschen darauf, vielleicht auch noch ihre Chance zu bekommen. Und die Schleuser sind clever, sie haben sich toll aufgestellt, das sind mafiöse Zustände. Europa muss damit rechnen, dass dieser Druck weitergeht.
Michael Lehmann über die Situation der Flüchtlinge auf den griechischen Inseln und die Frage, wie es dort weitergehen wird. In den vergangenen Wochen sind wieder mehr syrische Flüchtlinge dort angekommen, denn in Syrien gibt es weiterhin Kämpfe rund um die Rebellenenklave Idlib. Seit dem Frühjahr geht die syrische Armee mit Unterstützung der russischen Luftwaffe nämlich wieder verstärkt gegen die Dschihadisten und Rebellen dort vor.
Dreimal pro Stunde. Ein Thema. Das Thema in HR Info. Am Morgen und am Nachmittag.